Sie nehmen den Begriff selbst quasi in den Mund im Titel Ihres Buches. Was bildet denn die Legende IG Metall?
Ja, ungefähr das, was Sie eingangs geschildert haben, vor allen Dingen natürlich in Verbindung gebracht aus nicht ganz so allzu ferner Vergangenheit der Kampf um die 35-Stunden-Woche, aber natürlich auch viele andere Auseinandersetzungen. Ich denke zum Beispiel an die Arbeitskämpfe in der Metallindustrie 1971 in Südbaden und Württemberg, an die Arbeitskämpfe 1973, aber auch natürlich an zahlreiche andere Auseinandersetzungen in den 50er und 60er Jahren im damaligen Westdeutschland. Das ist das, was wir nicht nur erinnern sollten. Viele haben eigentlich gar keine konkreten Erinnerungen mehr aus der jüngeren Generation daran. Ich habe da noch Erinnerungen. Aber das ist eben auch gleichzeitig die Grundlage für die Legendenbildung, nämlich die Vorstellung, dass tatsächlich die IG Metall in dieser Traditionslinie sich weiter aktuell befindet. Aber gerade der Arbeitskampf, den Sie eben angesprochen haben, der widerspricht dem nun in aller Deutlichkeit. Und zwar zunächst mal, was die Forderung nach Lohnerhöhung betrifft, natürlich nicht. Das ist völlig in Ordnung, bedarf auch dann der Solidarität aus meiner Sicht. Aber hinsichtlich der Arbeitszeit, das ist meines Erachtens also eine reine Rosttäuscherei, die da stattfindet. Die Metall fordert die Einführung einer individuellen Reduzierung der Arbeitszeit, und zwar nicht etwa bei vollem Lohnausgleich, sondern nur mit einer bestimmten Zulage und dieses auch nur beschränkt auf einen bestimmten Zeitraum und letztlich auch beschränkt auf bestimmte Beschäftigtengruppen. Das ist kein Kampf um eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit, so wie ihn die Gewerkschaften seit 150 Jahren kennen, sondern das ist etwas im Grunde genommen systemwidriges, wenn wir mal an das Tarifvertragssystem insgesamt denken. Denn Tarifverträge sind dazu da, kollektive Rechte zu vereinbaren und nicht individuelle Rechte für Einzelne gegebenenfalls zu schaffen. Dafür könnte man auch gesetzliche oder arbeitsvertragliche Änderungen herbeiführen. Das andere ist, das ist eine allerdings sehr problematische Sache aus meiner Sicht, die IG Metall hat bei allen ihren Arbeitskämpfen, darüber wird kaum berichtet, auch gerade bei den Warnstreiks, gerade auch in den Betrieben, die eben die industrielle Produktion in Deutschland gewissermaßen repräsentieren, immer nur die Stammbelegschaft zum Streik aufgefordert, aber nicht diejenigen, die eben heute, anders als noch vor 20, 30 Jahren, da gab es sowas praktisch überhaupt nicht, am Rande theoretisch sich befinden, in Wahrheit aber natürlich genauso zu den Belegschaften gehören. Das heißt, das sind die Leiharbeiter, das sind die Werkvertragsbeschäftigten und das sind eben all diejenigen, die nicht zur sogenannten Stammbelegschaft gehören. Und das ist mein Hauptkritikpunkt eben vor allen Dingen an der gegenwärtigen Praxis der IG Metall, gerade auch in der Automobilindustrie. Sie tritt im Grunde genommen eigentlich nur noch, wenn überhaupt, als Anwalt der Stammbeschäftigten auf, aber lässt eben alle anderen links liegen.
Ja, in dem Ankündigungstext zum Buch schreiben Sie etwas davon, dass die IG Metall die Belegschaft spalten würde und schwächt die potenzielle Kampfbereitschaft. Ist das ein Aspekt dessen, was Sie gerade benannt haben? Oder?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Natürlich, jetzt haben wir eine Showveranstaltung, alle Leute fallen drauf rein, keiner weiß es. Alle Leute sehen da irgendwelche Fähnchen und da demonstrieren Leute. Einfach mal hingehen und fragen, wer von euch ist denn jetzt eigentlich Leiharbeiter? Und dann gibt es nur einen Achselzucken und dann gibt es irgendwie ein paar Leute, die sind in den Werkhallen. Das sind nicht ein paar, das sind teilweise in den großen Betrieben bis zu 50%. Die gehören eben nicht dazu. Und die Trennung zwischen den normalen Tarifverträgen und vor allen Dingen auch Leiharbeitsverträgen hat ja gerade die IG Metall in den letzten Jahren vertieft, dadurch, dass sie eben Abweichungen zulasten der Beschäftigten von den gesetzlichen Mindeststandards geschaffen hat. Sie hat also von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, exzessiv Gebrauch gemacht, von dem Standard des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes abzuweichen. Inzwischen ist es ja sogar möglich, durch Tarifverträge der IG Metall bis zu 48 Monate auch vom Equal Pay abzuweichen, also von der gleichen Bezahlung, dem Anspruch auf gleiche Bezahlung bei der Leiharbeit. All das sind Dinge, die eben zu einer Spaltung der Belegschaft führen, eben nicht nur in Stammbeschäftigte und irgendwelche andere, sondern bei den anderen sind dann eben auch wieder ganz unterschiedliche Statusse. Also bei VW haben wir zum Beispiel die Autovisionsbeschäftigten, wir haben dann die reinen Leiharbeiter, wir haben die Werkvertragsbeschäftigten Und wir haben dann auch noch verschiedene andere, die in Projekten tätig sind. Und all diese Maßnahmen führen natürlich dazu, dass eine einheitliche Interessenvertretung gar nicht mehr möglich ist. Wenn man die wollte, dann könnte man es bekämpfen. Das wäre für die IG Metall ein leichtes. Man will es aber ganz offensichtlich nicht, weil man diese Schwankungen, auch Beschäftigungsschwankungen, gerade zum Beispiel bei VW, ich drücke das mal vorsichtig aus, bereit ist, in Kauf zu nehmen und meint, dass man das mit Hilfe also dieser Belegschaftsteile abfedern zu können. Die Stammbeschäftigten sind dann fein raus, scheinbar. Das ist die klassische Klientel der IG Metall, aber die anderen haben das Nachsehen.
Angesichts der Tatsache, dass dem DGB, wenn man mal sozusagen die Dachorganisation der Gewerkschaften in Deutschland nehmen will, zu dem ja die IG Metall auch gehört, die Mitglieder davonlaufen seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, gibt es da einen Mitgliederschwund. Inzwischen ist man fast auf einem Niveau der frühen Bundesrepublik angekommen wieder. Das heißt also, der Organisationsgrad der Belegschaften ist relativ übersichtlich und die Tendenz ist negativ. Welchen Vertretungsanspruch hatten dann sowas wie die IG Metall in den Betrieben überhaupt, wenn sie dann auch noch Teile der Belegschaft sowieso ausschließt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Muss man dann mal der IG Metall stellen, die Frage. Solchen Fragestellungen wird ausgewichen. Wenn ich dann konkret sehe, wie dann mit Leuten, etwa auch Minderheiten in den Betriebsräten oder auch anderen, die Kritik äußern, umgegangen wird, kann ich nur sagen, das erfolgt seitens der IG Metall, wenn ich jetzt mal vorsichtig formuliere, rein administrativ. Da gibt es keine Überzeugungsarbeit, sondern das geht dann etwa bei VW so. Doppelpunkt, Anführungszeichen, ich dachte, du wolltest bei uns Karriere machen. Punkt, Anführungszeichen. Ja, also oder Betriebsratsmitglied, das nicht zur IG Metall-Mehrheit gehört und sehr spartanische Räumlichkeiten hat und nicht mit den Dingen ausgestattet ist wie die anderen Betriebsratsmitglieder. Antwort des Vorsitzenden, Doppelpunkt, weißt du was, es wäre alles so einfach für dich. Aber du willst ja nicht. Punkt, Anführungszeichen. Übersetzung, Doppelpunkt, sofortiger Eintritt in die IG Metall. Letztlich sozusagen in einer quasi versicherten Gemeinschaft, aber von einer Kampforganisation, was wird ja von einigen Linken auch immer noch hochgehalten, ich kann es inzwischen leider wirklich nicht mehr hören, kann überhaupt nicht die Rede sein. Es wird administrativ vorgegangen, es wird eine Organisation als Organisation verteidigt, aber es findet keine Mobilisierung statt. Was wir jetzt haben, sind Showveranstaltungen, denen allerdings, das gebe ich zu, wieder mal sehr viele auf den Leim gehen.
Das Ganze wird ja flankiert von einer Regierungspolitik, die die SPD als Regierungsmitglied der letzten Jahre ja auch getrieben hat. Andrea Nahles zuallererst zu nennen als die entsprechende Ministerin, die ja dabei getragen haben, dass Gewerkschaftsneugründungen, kleine Gewerkschaften, die jetzt nicht zum DGB gehören beispielsweise, irgendwie in gewissermaßen bekämpft wird. Das heißt also, kann ja nur im Interesse von DGB sein. Warum sozusagen gibt es da eine Flankierung der Regierung in diesem Bezug und wie sind da DGB und SPD, wenn man so möchte, zusammenzudenken?
Ja, also was sozusagen alternative Gewerkschaftsgründung betrifft, da gibt es eine ganz harte Phalanx, allerdings nicht nur und gar nicht vielleicht sogar in erster Linie seitens der Regierung, sondern vor allen Dingen eben seitens der DGB-Gewerkschaften und, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, seitens der Rechtsprechung, vor allen Dingen des Bundesarbeitsgerichts. Also vor vielen Jahren schon wurde das Bundesarbeitsgericht dafür kritisiert, weil es praktisch in seiner Rechtsprechung einen Monopolanspruch der DGB-Gewerkschaften absichert. Das wird zwar immer vehement bestritten, ist aber so. Wer das einmal versucht durchzudeklinieren, welche Chancen eine Gewerkschaftsneugründung mit all den Konsequenzen hat, also zum Beispiel auch, wie eine solche Gewerkschaft erfolgreich ein Statusverfahren absolvieren will und absolvieren kann, der kommt zu dem Ergebnis, dass wir in Deutschland im Grunde genommen, ich sage das nur ungern, weil natürlich die Verfassung das nicht sagt, aber die Praxis ist so, eine Art Gewerkschaftsverbot einerseits haben, ein Gewerkschaftsgründungsverbot für jüngere Gewerkschaften, denn die Hürden sind extrem hoch und andererseits ein Monopolanspruch der DGB-Gewerkschaften. Also nehmen wir schon mal den Bereich Versicherung, da ist es also so, dass Verdi dort im Bereich der Versicherungswirtschaft absolut auf dem Rückgang ist. Da gibt es eine kleine, jüngere Gewerkschaft, die also ausschließlich Mitgliederzuwachs hat, auch sehr aktiv ist. Wenn man nur diesen Organisationsbereich nehmen würde, dann wäre Verdi als größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt gar nicht mehr in der Lage, diese sogenannte Mächtigkeitsanforderung, die das Bundesarbeitsgericht aufstellt, zu erfüllen. Aber das spielt alles keine Rolle, weil eben auf der anderen Seite dann die Hafenarbeiter eine größere Organisation, stärkeren Organisationsgrad haben als die Versicherungsbeschäftigten und damit ist Verdi fein raus. Ein völlig inakzeptabler Zustand, der aber letztlich im allgemeinen Konsens mehr oder weniger abgesichert wird. Und das muss man dazu allerdings auch sagen. Kritische Geister, insbesondere auch linke kritische Geister, gibt es da nicht sehr viele. Die huldigen alle letztlich diesem Monopol, merken aber offenbar gar nicht, dass dieses Monopol eben seinerseits dazu führt, dass Bewegung nicht mehr stattfindet. Und wenn Bewegung nicht stattfindet, dann haben alle Gewerkschaften im Endeffekt als Organisation von Arbeitnehmern auf Dauer darunter zu leiden. Das sind ja keine Versicherungsunternehmen. Aber viele betrachten faktisch, indem sie dieses verteidigen, die Gewerkschaften als Versicherungsunternehmen und dürfen sich dann nicht wundern, dass das Ganze in die Sackgasse führt. Ich fürchte zum Beispiel, es wird ja schon von vielen prophezeit, dass bei den kommenden Betriebsratswahlen ganz, ganz unangenehme Alternativen jetzt hochkommen werden, nämlich insbesondere Vertreter der AfD. Das ist aus meiner Sicht heraus eben auch ein gerüttelt Maß Verantwortung der IG Metall, die da nicht wahrgenommen wird. Denn wer Alternativen, kritische Alternativen nicht zulässt und jegliche Art von Kritik unterbindet, der darf sich nicht wundern, wenn dann auch viele Belegschaften in diese Richtung abwandern. Und das wäre eine völlige Katastrophe.
Steht am Ende unseres Gesprächs eine Frage im Raum, die ich trotzdem äußern möchte, wenngleich sie so ein bisschen Verzweiflung auch mit sich bringt, nämlich die Frage danach, was man eigentlich tun kann für eine Arbeitnehmerinnenvertretung, die ausschließlich im Sinne der Arbeiterinnen und Angestellten agiert und weniger im Selbsterhaltungs- und Machterhaltungssinne.
Ja, ich muss sagen, ich bin inzwischen auch nicht so weit, dass alles, was Arbeitnehmerinteressen, der Interessenvertretung von Arbeitnehmern dient, zugelassen werden muss. Da gibt es für mich auch keine Dogmen und keine Grenzen. Dazu gehört aber eben auch, dass man auch alternative Organisationsmöglichkeiten zulassen muss, dass man das tolerieren muss und dass es auch keinen Verlust für andere darstellt, wenn man das tut. Wenn also zum Beispiel in einem Betriebsrat unterschiedliche Positionen vertreten werden, also nicht mal gerade AfD-Positionen, sondern eben auch kritische Positionen, dann denke ich mal, hat jeder Gewerkschafter die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zuzulassen, auch gerade im Interesse auch von offenen Debatten. Aber das findet eben zu einem großen Teil nicht statt und dafür muss man jetzt erstmal Sorge tragen. Und deswegen habe ich auch dieses Buch herausgebracht, weil ich meine, es gibt einfach zu viele Dinge, die jetzt zu lange verschwiegen worden sind. Und es ist jetzt mal angezeigt, aufzuhören mit den Legenden und einfach mal offen über diese Dinge zu diskutieren. Wenn das geschehen sollte ansatzweise, dann kann man vielleicht auch über andere Organisationsformen nachdenken. Im Moment, glaube ich, ist es erstmal notwendig, eine Debatte zu führen.
Ich befürchte, so ein Marsch durch die Institutionen, also eine Reformation der IG Metall beispielsweise und sie dazu zu bringen, wieder ein eigentliches Gewerkschaft im Sinne der Union, wie es ja im Englischen treffend heißt, zu werden, ist wahrscheinlich ziemlich müßig, oder?
Ja, ich wage das nicht zu bejahen, obwohl ich inzwischen eigentlich mehr und mehr zu dem Ergebnis gekommen bin, dass es in der Tat wohl müßig ist. Andererseits gibt es natürlich auch andere Beispiele. Nur, was nicht mehr geht, aber was jahrelang immer wieder gemacht wurde, in der Sozialdemokratie war es ja ähnlich, dass man sagte, Menschenskind, ich ball die Faust in der Tasche und ich versuche immer wieder da was durchzubringen und da was durchzubringen. Und es ist doch unsere Organisation. Und wir müssen das Halleluja runterleiern. Und es ist praktisch unsere katholische Kirche. Und wir halten daran fest. Das geht einfach nicht. Das ist dermaßen irrational und auch fernab jeder Praxis, dass das mal aufhören muss. Wenn es dann in einigen Bereichen gelingen sollte, warum nicht? Es wird ohnehin nur gelingen, wenn die Arbeiter und die Arbeitnehmer insgesamt, die Beschäftigten, ihre Interessen in die Hand nehmen. Wenn wir zum Beispiel wieder so etwas wie die Septemberstreiks von 1969 erleben sollten, dann wird sich vermutlich was ändern. Da bin ich auch ganz sicher. Aber mit dem ständigen Gesundbeten oder auch mit der Diffamierung von Kritikern, ich erlebe das ja auch, dass ich dann also diffamiert werde, weil ich eben halt diese Gotteslästerung begangen habe. Da kommen wir kein Stück mit weiter.